Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbrot, dem Podcast aus Dornum. Der Herbst ist da und hat sich natürlich gleich mit Sturm und Regen angekündigt. Ja, und mein Garten, der verwandelt sich so ganz allmählich in eine kleine Sumpflandschaft. Apropos Sumpflandschaft. Früher, also ganz früher, da waren weite Flächen Ostfrieslands von Mooren bedeckt. An diesen weit verbreiteten Naturraum erinnern heute auch noch viele Ortsnamen, zum Beispiel Nermoor, Wiesmoor oder Moordorf. Überhaupt konnte man lange Zeit nur auf Bohlenwegen die sumpfigen Moore betreten und erst ab dem 17. Jahrhundert fing man an, die Moore urbar zu machen. Man übernahm dafür die Moorkultivierung von den Holländern, die waren hier nämlich Vorreiter. Und zwar begann man, lange Kanäle oder besser gesagt ganze Kanalsysteme in die Moore zu graben, um das Land zu entwässern und trocken zu legen. Und dieser trockengelegte Moorboden, das war der Torf, den begann man abzustechen, um ihn dann als Heizmaterial zu verkaufen. Die Orte, die entlang der Kanäle im Moor entstanden, nannte man Feen. Feen bedeutet so viel wie Sumpf, Morast oder Schlamm. Und bei uns in Ostfriesland war es die Stadt Emden, die 1633 mit der Gründung Große Feens den Anfang machte. Große Feen, das ist ein Ort, aber auch eine gleichnamige Gemeinde im Südosten von Ostfriesland, so circa 35 Kilometer von Dornum entfernt. Es folgten dann noch viele weitere Feenorte wie Rauderfeen, Idafeen, Elisabethfeen, alle im Süden Ostfrieslands oder Beromafeen, ganz im Norden Ostfrieslands, nämlich in der Nähe von Dornum. Ein Tagesausflug in die Feenorte lohnt sich übrigens wirklich, weil sich das Ortsbild dort von dem hier bei uns an der Küste etwas unterscheidet. Als erstes fallen die schnurgeraden Kanäle mit den Wieken, das sind die Seitenarme der Kanäle, mit ihren weißen Klappbrücken und diesen typischen Feenhäusern auf. Das erinnert manchmal so ein bisschen an Holland. Es gibt einen Ortsteil von Große Feen, das ist Westgroße Feen. Das ist die älteste Feenanlage in Ostfriesland und ich finde ehrlich gesagt auch die schönste, weil hier noch alles so ursprünglich ist. Den Kern des Dorfes bildet noch immer der zentrale Kanal mit der Klappbrücke, dem alten Galerieholländer und diesen wunderschönen alten Feenhäusern. Also wenn ihr auf der Suche nach schönen Fotomotiven seid, hier werdet ihr definitiv fündig. Wahrscheinlich wird euch aber auch auffallen, dass es stets auf beiden Seiten der Kanäle Wege gibt. Das hatte nämlich einen Grund. Die waren damals notwendig, da die Torfkähne, mit denen der Torf in die Städte transportiert wurde, über die Kanäle größtenteils gezogen, also an langen Seilen rechts und links des Kanals von Menschen oder von Pferden gezogen wurden. Treideln nannte man das. Manchmal wurden die Kähne auch gestarkt, wie die Gondolfiere in Venedig das mit diesen langen Holzstangen machen, oder wenn der Wind günstig war, konnte man auch segeln. Der Anfang aller Mermoor-Kolonien war schwer, nicht umsonst hieß es nämlich, dem ersten der Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot. Mit anderen Worten, erst ab der dritten Generation konnte man von seinem Stückchen Land auch leben. Aber die meisten Feenkolonien erreichten doch mit der Zeit einigen Wohlstand. Es erblühte langsam ein ertragreicher Torfhandel, schließlich auch die Schifffahrt und der Schiffsbau entlang der Kanäle. Zum Beispiel Papenburg ist aus einer dieser Feensiedlungen entstanden. Heute steht dort die Meierwerft. Ist euch bestimmt bekannt, eine der größten und modernsten Werften der Welt, die großen Kreuzfahrtschiffe baut. Und dort mal eine Führung mitzumachen, das ist schon ein Erlebnis, vor allem, wenn dort gerade an einem dieser Riesenpötte gewerkelt wird. Aber auch bei uns, gar nicht weit von Dornum, könnt ihr Feenluft schnuppern. Virumafen ist nämlich nur rund 15 Kilometer entfernt, also wunderbar mit dem Rad zu erreichen. Beliebte Radwege führen entlang des Virumafen-Kanals. Der Torfabbau in Virumafen wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch die Norderfen-Kompanie zur Brennstoffgewinnung aufgenommen und war bis 1939 in Betrieb. Und um den Torf abzutransportieren, wurde der 13 Kilometer lange Kanal gegraben, der eine Verbindung nach Norden herstellte und den Transport mit dem Treidelkahn ermöglichte. Nach dem Ende des Torfabbaus wurde das Moor aufgeforstet und die Siedlung Virumafen entwickelte sich als Moorkolonie. Heute ist der Torfabbau verboten. Ein anderes Verfahren der Moorkultivierung war die Kultivierung durch Moorbrand. Dabei wurde die Oberfläche des Moores auch nur ganz oberflächlich entwässert und im Frühjahr nach den Frösten abgebrannt. Vorteil war, man konnte das sofort landwirtschaftlich nutzen. Man baute vorwiegend Buchweizen an, der wurde dann einfach in die noch warme Asche eingestreut. Aber bei der Moorbrandkolonisierung war der Boden spätestens nach 7 Jahren ausgelaugt und er musste im Anschluss 30 Jahre ruhen, bis er sich so weit erholt hatte, dass er wieder landwirtschaftlich nutzbar war. Und den Moorbauern blieb dann nichts anderes übrig, als weiterzuziehen und das nächste Stück Moor abzubrennen. Trotz dieser schlimmen Folgen für Natur und Mensch setzte sich die Moorbrandkultivierung durch. Vor allem, weil die Mächtigen des Landes so schneller ihre Landeroberungsziele erreichen konnten. Zum Beispiel Friedrich der Große. Er ließ im Jahr 1765 das sogenannte Urbarmachungsedikt. Dieses Edikt erklärte die Moorflächen zu Staatseigentum und vergab sie an Siedler. Und tatsächlich lockte er mit diesem Edikt sehr erfolgreich viele neue Siedler in die neuen Ländereien. Und diese Siedler erhofften sich natürlich alle davon ein besseres Leben. Aber das Kolonistendasein erwies sich in den meisten Fällen als sicherer Weg ins Elend. Die Flächen, die die Siedler bekamen, waren nämlich viel zu klein. Es gab keinerlei Infrastruktur, denn die ganzen Kanäle, die weitgehend ohne technische Hilfsmittel gebaut wurden, die mussten ja noch gegraben werden. Und bis zur Vollendung des gesamten Kanalsystems eines Feens konnten so Jahrzehnte vergehen. Zudem waren die Ernten nur sehr karg, weil die Böden ja schon nach ein paar Jahren komplett ausgelaugt waren. Viele Familien hungerten. Und wenn sie Glück hatten, konnten sie sich noch nebenbei als Tagelöhner irgendwo auf den großen Höfen in der Marsch oder Geest verdingen. Und ansonsten mussten sie betteln und manchmal auch stehlen. Die Moorkolonien, die hatten einen ganz schlechten Ruf. Die größte Torfbrandkolonie, das war Moordorf. Hier lebten 130 Familien. Und Moordorf wurde zu einem Inbegriff der Armut, aber auch ganz, ganz großer Vorurteile. So hieß es zum Beispiel, dass in Moordorf Zigeuner, Häftlinge, Bettler, Messerstecher und Kommunisten hausten. Aber diese armen Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Und heute ist Moordorf ein schmuckes ostfriesisches Dorf mit einem ganz wunderbaren Ausflugsziel, mit dem Freilichtmuseum Moordorf. Moordorf ist übrigens nur 25 Autominuten von der Küste entfernt, also ein wirklich schöner Halbtagstrip. Das Moormuseum zeigt ganz eindrucksvoll, wie spartanisch und hart das Leben der ersten Moorkolonisten in den kleinen gedrungenen Behausungen unter den tiefen Reetdächern war. Und es konzentriert sich ganz auf das Thema Wohn- und Lebensverhältnisse dieser ersten Moorsiedler und zeigt auch die ganze Entwicklung auf, also Wohnen, Torfabbau, Moorbrand, Handwerks- und Arbeitstechniken. Das sind die Sachen, die dort sehr, sehr anschaulich gezeigt werden. Die Häuser sind übrigens alle begehbar und die Ausstellungsfläche ist sehr groß und man gelangt dann über kleine, hübsch angelegte Wege zu diesen Hütten. Zusätzlich zum Ausstellungsgelände gibt es noch ein Freigelände, das führt durch die typische Hochmoorlandschaft. Moordorf liegt ja auch am Rande des Hochmoors. Und das führt dann bis zu einer Aussichtsplattform und in dem kleinen Biotop findet man die ganze Palette moortypischer Pflanzen. Also unbedingt empfehlenswert, übrigens für alle Altersgruppen. Ja, und während man früher alles daran tat, die Moore zu entwässern, werden Moore heute überwiegend geschützt. Der Torfabbau geht immer weiter zurück. Und heute dient der Moorschutz nicht nur dem Schutz der dortigen Flora und Fauna, sondern hat auch gerade in den letzten Jahren eine größere Bedeutung im Klimaschutz bekommen. Denn kein Lebensraum speichert mehr Kohlenstoff als intakte, nasse Moore. Man muss sich mal vorstellen, obwohl weltweit nur 3% der Landfläche mit Mooren bedeckt sind, speichern diese etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Jo, beenden möchte ich diesen Podcast mit einem Spruch aus dem 18. Jahrhundert. Und zwar beruht er auf einer Sage. Das ist die Sage vom Friesengeist. Der soll früher hier in den Mooren herumgespukt haben. Und den konnte man nur durch das Trinken eines hochprozentigen Kräuterlikörs vertreiben. Dieser Kräuterlikör, das ist der Friesengeist. Und wenn ihr mal in einem Restaurant essen geht, dann bestellt euch einen Friesengeist. Und wenn ihr in einem guten Restaurant seid, dann wird man euch den mit der entsprechenden Zeremonie kredenzen. Der Friesengeist wird nämlich traditionell als brennendes Getränk im Glas serviert. Und nach etwa einer Minute wird die Flamme mit dem typischen Friesengeist-Pfännchen gelöscht. Nach dem Löschen wird der noch warme Kräuterlikör zügig getrunken, begleitet von dem traditionellen Friesengeistspruch, und der geht so: Wie Irrlicht im Moor flackert's empor, lösch aus, trink aus, genieße leise auf echte Friesenweise den Friesen zur Ehr vom Friesengeist mehr. Na denn, mal Prost! Mit Annemal, auch immer Lena aus Dornum.